Man darf nicht vergessen, was das Dritte Reich für die Männer und für die Frauenrolle gemacht hat. Die Frau war nur da, Krieger zu gebären. Und das ist im Grunde ein Stückchen intergenerativ auch vererbt. Das sind archaische Rollenbilder, gegen die übrigens Quoten gar nichts helfen.
Dieser Podcast ist für die Menschen, die in mittelständischen Betrieben Verantwortung übernehmen wollen, die auf der Suche sind nach Ideen, wie man all die Herausforderungen meistern kann, die auf die Betriebe zukommen, um sie zukunftsfähig zu machen für diese schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir kümmern uns in den nächsten 15 Minuten vor allen Dingen um die Themen der KMU, der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von Personal über Digitalisierung und all das andere. Viel Spaß dabei! Wenn wir mal eine Sekunde ganz ehrlich zu uns sind beim Thema Diversität, vor allem im Hinblick auf Geschlecht, dann ist es im Mittelstand nicht so wie bei den allermeisten DAX-Konzernen, dass da Quoten existieren und die Kurve der weiblichen Top-Leute nach oben geht. Ganz im Gegenteil, es ist eher mit viel Widerstand zu rechnen. Wenn man kulturell tiefgehend etwas verändern möchte beim Thema Geschlecht, sagen ja zumindest Fachleute, die das tagtäglich machen. Wir haben dazu, weil mich das Thema wirklich sehr umtreibt, auf einer großen Diversitätsveranstaltung auch ein Panel veranstaltet und ich hatte dort sehr interessante Gäste, mit denen wir das intensiv diskutiert haben. Und ich glaube, da fielen sehr ehrliche Worte, übrigens auch in Richtung der Politik, die hier kein goldenes Vorbild ist.
Wir sind hier in einem Kinosaal und von daher die Frage, Wolfgang, ich fange mal bei dir hier an. Wenn Gleichberechtigung ein Kinofilm wäre, der Zustand der Gleichberechtigung, welchen Titel würdest du ihm geben?
Vielleicht Catch Me If You Can.
Okay, das klingt gut.
Oder so ein Filmeffekt, vielleicht eher Slow Motion.
Okay, sehr gut. Miriam?
Ich würde sagen, finally, Ausrufezeichen, the real superpower.
Okay, Christian?
Ja, ich habe erst gedacht, also Triangle of Sadness, aber dann vielleicht Gone with the Wind, aber das auch nicht. Und auch Fight Club vielleicht, aber am besten finde ich dann schwedischen Film, der heißt Zusammen. Und das passt recht gut.
Okay. Thomas?
Meryl Streep, A Life for Fighting.
Okay, das klingt gut. Immerhin hat keiner Mission Impossible gesagt. Das ist ja schon mal was wert. So gehen wir auch an die Sache ran. Aber ich finde immer oft wird die Definition vergessen. Thomas, fangen wir bei dir wieder an. Wie würdest du Gleichberechtigung überhaupt definieren? Was ist für dich, auch aus deiner ganzen Erfahrung als Personaler, Gleichberechtigung in Organisationen und was ist es vielleicht auch nicht?
Also ich bin ja ein Veteran, ein feministischer Veteran. Ich habe 2010 für das erste DAX-Unternehmen die Quote eingeführt. Aber im Grunde war das eingebettet eigentlich in eine Veränderung der Arbeitskultur. Also das Thema New Work und das Thema Chancenfairness sind eigentlich Zwillinge. Und denn nur in neuen Strukturen, in neuen Organisationswelten, in den alten Hierarchien, da kriegst du im Prinzip, und das sieht man ja leider in den DAX-Konzernen, Die Quotenregelung, die schafft jetzt nicht Innovation, sie schafft Chancenfairness. Aber im Grunde eigentlich das Thema Chancenfairness und Innovation müsste auch ein Zwilling sein. Also insofern bin ich eigentlich im Kern ein Anhänger von Diversity of Mind. Der Kopf ist rund, damit er beim Denken die Richtung ändern kann. Und dann die Gleichberechtigung und die Teilhabe, also deswegen sagt man ja eigentlich immer Diversity and Inclusion, in allen Feldern des unternehmerischen Handelns, wobei meistens die Menschen an der Basis zu kurz kommen.
Miriam, was würdest du sagen? Gibt es so oft Missinterpretationen in der Umsetzung jetzt recht beim Thema Gleichberechtigung, gerade auch in Unternehmen?
Ja, sicherlich. Ich glaube, ein großes Problem ist immer dann, wenn eine Frau vorgeschoben wird, weil sie eine Frau ist und vielleicht tatsächlich gar nicht die bestgeeignetste für die Position. Das tut ihr nicht gut, das tut dem Unternehmen nicht gut, das tut den Kolleginnen nicht gut. Und das sieht man halt tatsächlich leider Gottes auch ab und zu. Nichtsdestotrotz bin ich mittlerweile, früher war ich eine Gegnerin der Quote, mittlerweile sage ich, ja, da müssen wir jetzt einmal durch, um halt eben diese Chancengleichheit überhaupt zu ermöglichen. Aber grundsätzlich bin ich da absolut bei Ihnen. Es geht an und für sich um Diversity of Mind und Inklusion. Das finde ich noch wesentlich wichtiger, aber natürlich ist das Thema Diversity insgesamt oder Gender Diversity ein erster Schritt.
Zur Inklusion kommen wir auf jeden Fall später noch. Wolfgang, wie merkst du in deinem Alltag bei einem relativ jungen Unternehmen, wie ihr an Grenzen stößt, wenn es auch darum geht, eine ideale Besetzung 50-50 hinzukriegen?
Ja, 50-50 wäre schon schön, auch wenn es nicht ideal wäre. Ich habe tatsächlich mal eine Spiegelschlagzeile mitgebracht, die so schön ist, dass ich sie ausgedruckt habe. Vor 3 Jahren schrieb der Spiegel: Startups drücken Frauenanteil in Börsenvorständen. Damit ist schon mal die Frage beantwortet, wie lange man noch ein Startup sein kann, nämlich auch aus Börsenkonzernen kann man noch Startup sein. Das andere ist aber tatsächlich, uns geht es ja genauso bei Empal. Na, wir sind, je nachdem wie man es zählt, 0-10% Frauenanteil im Senior Leadership. Und das ist natürlich ein Riesenabfuck. Ja, das ist ja keine Absicht, sondern es läuft so wie dieses Panel hier. Ja, man fragt Leute an, auf einmal sind es mehr Männer als Frauen und man denkt sich, wie ist das denn passiert? Aber jetzt muss man halt da durch. Und die Erfahrung ist tatsächlich, dass sich auf solche Positionen weniger Frauen bewerben. Vermutlich auch deswegen, weil sie sehen, es sind halt schon irgendwie 90-100% Männer. Das tue ich mir doch nicht an, da gehe ich lieber woanders hin. Vielleicht ist auch der Pool an sich kleiner, aber jedenfalls haben wir auch die gleichen strukturellen Hindernisse wie viele andere auch. Deswegen kommen ja solche Schlagzeilen auch zustande, dass eben viele dann sagen, wo Männer sagen würden, traue ich mir zu, mache ich sofort, kein Problem. Und nach einem halben Jahr stellt man fest, nee, vielleicht doch nicht so gut gelungen, wie er sich das dachte. Und Frauen da viel mehr Respekt möglicherweise haben vor solchen Aufgaben und dann eher überzeugt werden müssen. Aber das sind so strukturelle, kulturelle Probleme, vor denen wir stehen. Und wir haben gelernt, Externe noch reinzuholen, ist super schwer. Und haben deswegen überlegt, wir machen das anders. Wir trainieren, qualifizieren, vernetzen, empowern diejenigen Frauen, die schon bei uns sind. Zum Beispiel als nur ein Element von mehreren über so Women Leadership Lunches und dergleichen, um einfach die Sichtbarkeit zu erhöhen, um die besser innerhalb der Firma zu vernetzen, damit dann, wenn wieder mal so eine Frage dasteht, wie man jetzt neues Recruiting macht, dass man sagt, wir können die intern besetzen von Frauen, die schon hier sind und die schon wissen, wie der Laden läuft. Und das ist die Strategie, die wir da jetzt verfolgen, um dann auf 30% Frauenanteil, das ist erstmal so die Marge, die wir uns jetzt als Ziel gesetzt haben, zu kommen.
Also dieser Faktor Peer Group, den auch zu machen. Miriam, du hast wahnsinnig viel Erfahrung, glaube ich, damit. Wie bedeutsam ist das? Wie würdest du das beschreiben? Eine Peer Group zu gründen, wenn man nicht zufällig als Familienunternehmen sowieso eine Chefin als Frau da sitzen hat da oben. Manchmal ist das ja einfach nicht so. Wie leicht oder schwer ist es, so eine Peer Group zu machen und worauf kommt es da an?
Also ich glaube, es ist tatsächlich extrem wichtig, eine Peer Group zu haben. Das gibt natürlich verschiedene Ausprägungen. Einmal natürlich wunderbare Frauennetzwerke oder halt eben auch im ganz kleinen informelle Strukturen. Aber auf jeden Fall in einem Unternehmen, wo man beispielsweise in einem größeren Meeting sitzt und man ist die einzige Frau, ist es auf jeden Fall angenehmer, wenn man noch ein paar Allies hat. Und das können sicherlich auch die Männer sein. Aber die Studien zeigen auf, dass 30% Frauenanteil auf jeden Fall, also es muss nicht immer unbedingt 50 sein, klar, wär perfekt, aber 30% reichen schon, dass da im Prinzip auch von dieser Diversität überhaupt auch der Mehrwert erwachsen kann, weil sich die Frauen genug einbringen und sich genug austauschen und zu Wort kommen. Das ist ja leider deswegen, ich weiß, du sagtest, wir kommen später nochmal dazu, aber vielleicht trotzdem nochmal den Punkt, Gender Diversity reicht ja nicht, sondern man muss sich ja einbringen können, also dieses Thema Inklusion, damit halt eben auch das Unternehmen profitiert von diesen unterschiedlichen Gedankengängen. Und deswegen wäre es halt schon ganz gut, wenn es eine Peer Group gäbe, in jedem Termin, in jedem, auf jeder Etage, in jedem Unternehmen.
Also die Quote sozusagen, um das jetzt mal auch anzusprechen, alleine sagt nicht alles, Haken hinter, aber sie sagt ein bisschen was, Christian. Ihr messt das im Albright-Bericht. Was sind für dich, trotzdem mal allgemein gefragt, KPI, die den Zustand von Gleichberechtigung in Deutschland vergleichen lassen mit dem in anderen Ländern?
Ja, wir arbeiten mit Albright seit 8 Jahren hier und am Anfang war es natürlich in Deutschland eine vergleichsweise Katastrophe. Deutschland ist deutlich schlechter als die anderen vergleichbare Länder und das muss man wahrnehmen. Und die Diskussion ist auch auf einem ganz anderen Level. Zum Beispiel, ich komme aus Schweden und diese Diskussion, ja, die Frauen dürfen wir nicht befördern, weil die könnte scheitern, das ist überhaupt nicht mehr aktuell. Weil die Männer scheitern genauso oft oder öfter, aber dass für Frauen scheitern, ist es hier für alle Frauen, aber für die Männer ist es ja, passiert manchmal. Und dann, es ist so, und dieser ganze Ansatz, Qualifikation zum Beispiel, man sagt ja, wir befördern nur nach Qualifikation seinen deutschen Unternehmen, aber die machen das nicht, dann wäre es nicht 70% oder 80% Männer. Also die Frauen sind besser ausgebildet in Deutschland seit langem, besonders in BWL. So, das ist eine missgelungene Sache von den Unternehmen und eine Ausrede, wenn die sagen, ja, wir befördern nur nach Qualifikation. Weil eigentlich befördern die nur Leute, die sind ähnlich wie sie selbst. Und teilweise unbewusst, teilweise bewusst. Und da muss man wissen, und das kann man natürlich ändern. Und in Schweden sind wir auch nicht super, aber es sind deutlich mehr Frauen und seit langem mehr Frauen. Und das hat mit vielen Gründen zu tun, aber eine ganz zentrale Sache ist, was wir hier auch diskutieren sollten, Politik. Schweden hat in den 1960er Jahren, war es diese Arbeitskraftmängel, glaube ich, hört man hier, Fachkräftemängel. Ja, was hat man dann gemacht? Ja, wer sollte dann in die Industrie gehen? Wer sollte arbeiten in Schweden in qualifizierte Positionen? Ja, die Frauen natürlich. Ja, aber die Frauen waren dann zu Hause. Ja, was macht man dann? Ja, Kita-Ausbau. Man macht Ganztagsschulen, schon in den 60er Jahren. Und der ganz wichtigste Schritt, das ganz oft diskutiert hier mit viel Emotionalität, ohne wirklich, verstehe nicht richtig warum, aber in Schweden hat man 1971 das Ehegattensplitting abgeschafft, weil es nicht mehr modern war, weil es nicht das künstlich Frauen zu Hause gebracht hat, weil natürlich war es auch möglich, dass die Männer bleiben zu Hause, aber haben das nicht gemacht. Und das hat was gebracht. Das hat die wichtigste Sache, um mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt und auch Vollzeit haben, nicht nur Teilzeit. So, das ist nur ein kleiner Anlass. Das diskutiert man hier in Deutschland jetzt, 2024, also 42 Jahre später. Das könnte ja vielleicht gefährlich sein. Natürlich ist es ein wichtiger Schritt zu machen und diese Kita-Ausbau muss gemacht werden, Ganztagsschule und Elternzeit für Männer. Es gibt viele solche Sachen. Dann natürlich Sachen in Unternehmen auch, aber Politik ist wichtig hier.
Politik ist die eine Ebene. Ich erinnere mich an meinen Podcast mit Friederike von Mission Female. Da hat sie aus ihren Zeiten in den USA auch sehr viel berichtet. Das sind ja dort nicht politische Dinge allein, bei weitem nicht allein, die dazu führen, dass Frauen dort leichter haben, an die Spitze zu kommen und es alles ein bisschen natürlicher ist, oder? Also wie sieht euer internationaler Vergleich aus?
Ja, das war Schweden. Wir gucken auf die anderen Länder auch. Und das Interessante ist, dass Deutschland ist was anderes als die anderen. Und die Frauen wird anders behandelt als Männer. In Schweden ist es zum Beispiel so, dass wir sehr gut, was ich gerade gesagt habe, alle möglichen Kinder zu haben, Männer und Frauen. USA ist das Gegenteil. Das ist, hat fast keine staatliche Maßnahme, schwierig mit Kitas, aber es ist gleich für Frauen und Männer. Das bedeutet, wenn, das muss man privat lösen. Da kann man sagen, ist gut oder nicht, nein ist oder so weiter. Aber das bedeutet, dass die Frauen auch zurückkommen in Arbeitszeit sehr schnell, wie die Männer, nicht wie in Deutschland. Die Frauen bleiben 2 Jahre zu Hause, arbeiten Teilzeit. Und ist immer dann weniger qualifiziert formell als die Männer, weil die nicht die Netzwerke gemacht haben. Also in Großbritannien, die sind auch deutlich besser hier, da hat man diese Selbstregelung einmal ernst gemacht. Die Unternehmen machen das auch und befördern Frauen. Das sehen wir auch so. In Frankreich gibt es Quoten, aber das ist auch eine Veränderung, positive Veränderung, dass recht stark ist, da viel mehr Frauen auf hohe Positionen und auch auf CEO-Positionen. Also es bewegt sich auch in Deutschland. Ich sage nicht, dass alles so katastrophal ist, aber das bewegt sich auch in den anderen Ländern gleich. Also ich glaube, es ist wichtig, dass so manchmal wird diese Debatten so national und so fokussiert auf, ja, hier geht es so und so nicht. Ich glaube, das geht viel. Man kann viel auf andere Länder gucken und für Deutschland aussehen, was am besten passt.
Thomas, du hast deine Augenwinkel, Mundwinkel wollte ich sagen, haben immer mal wieder gezuckt bei einigen Aussagen von Christian. Ich frage die Frage aber mal so rum. Ich habe mit Julia Klöckner neulich gesprochen und auch konkret die Frage gestellt, kommt man in der Politik leichter oder schwerer als Frau nach oben? Und ihre ehrliche Antwort war, und das habe ich öfter gehört, oft einfacher durch diese Quotenregelung, dass man im Listenplatz sich dann doch schneller für den Bundestag qualifizieren kann oder vorgeschlagen wird. Du hast jetzt beide Seiten erlebt. Wie würdest du das bewerten? Ist diese Quote wirklich gut? Funktioniert sie in der CDU, in der Politik? Gibt es da ja einige Kritik? Und funktioniert sie für Unternehmen?
Also dann hat die Julia Klöckner geschwindelt. Die Grünen, so sehr ich ihre Politik missbillige, haben eines geschafft, das tatsächlich in ihren Statuten der Partei zu verankern. Keine andere Partei hat das hingekriegt. Und das ist natürlich, ich sage immer, das eine ist die Quote und die Statuten und das andere ist die Kulturarbeit. Und natürlich, und das habe ich auch ein Stückchen bei der Gründung der Grünen erlebt vor vielen Jahrzehnten, war das eine heftige Auseinandersetzung, eine Debatte, ein Diskurs zu dieser Frage. Und das findet in den anderen demokratischen Parteien und in der undemokratischen Partei ja nicht statt. Die Politik ist, und ich war 5 Jahre im Bundestag und war ein knappes Jahr Staatssekretär, die Politik ist im Kern ein Männerclub. Und jetzt haben ja Sachsen und Thüringen, Brandenburg und Thüringen versucht, durch ein Paritätsgesetz dieses Thema zu ändern, aber da sind zwei verfassungsrechtliche Maximen aufeinander geprallt und die Verfassungsgerichte in Brandenburg wie in Thüringen haben das als verfassungswidrig bezeichnet und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bundesverfassungsgericht das auch als verfassungswidrig bezeichnet, ist relativ hoch. Das heißt, eigentlich müssen Parteien sich selber eine neue Kultur schaffen. Möglicherweise durch Quoten und Statuten das als Enabler absichern. Aber das, ich meine, was die CDU heute hat, das ist ein Klacks. Und was wir als Freie Demokraten haben, ich schäme mich. Das ist eine politische Unkultur. Aber ich würde gerne noch ein Wort zu dem Thema sagen, das Sie angesprochen haben. Warum liegt Deutschland so weit zurück? Deutschland und Japan haben aus der Erkenntnis vieler Kulturforscher vieles Vergleichbares. Unter anderem eine hohe Distanz und Formalität, die natürlich zu einer Segmentierung in der Gesellschaft führen. Das ist, sagen wir mal, kulturell, genetisch, wie auch immer, gewachsen. Und man darf nicht vergessen, was das Dritte Reich für die Männer- und für die Frauenrolle gemacht hat. Die Frau war nur da, Krieger zu gebären. Und sie war für Küche, Kind und Herd zuständig. Und das ist im Grunde ein Stückchen intergenerativ auch vererbt. Und das sind archaische Rollenbilder, gegen die übrigens Quoten gar nichts helfen. Das ist, also da stehe ich manchmal schier verzweifelt da, wie man gegen diese archaischen Stereotype agieren kann. Denn die Quote ist nur etwas für die Spitze. Für die Eliten, nicht für die breite Masse der Frauen.
Es ist übrigens auch meine Lebenserfahrung. Als ich lange Elternzeit genommen habe, habe ich aus dem privaten Umfeld deutlich mehr Rückfragen gekriegt, so nenne ich das jetzt mal mit einem spitzen Unterton auch die Rückfragen, als im Beruflichen, muss ich gestehen. Also glaube ich auch. Aber kommen wir tatsächlich zum Unternehmerischen, Wolfgang. Fühlst du dich, also braucht es für euch auch den Druck der Politik, damit ihr zur Gleichberechtigung kommt, oder seid ihr, die ist jetzt natürlich oft nicht so ein bisschen subjektiv gestellte, die Frage, braucht ihr eigentlich diesen Druck oder seid ihr nicht intrinsisch motiviert, das möglichst herzustellen, eben im Rahmen der Möglichkeiten?
Es ist halt eine Frage der Prioritäten in einem jungen Unternehmen, das erstmal in den ersten ein, zwei Jahren ums Überleben kämpft. Da fallen solche Themen dann oft runter, wenn man sie nicht gleich von Anfang an wirklich strukturell mitdenkt. Und dann ist es halt immer noch eine Prioritätenfrage, man muss weiter wachsen, man muss profitabel sein und so weiter. Und dann gab es so einen Aha-Moment bei einem unserer Gründer, und der hat aufgeführt, was alles erreicht worden ist, innerhalb von wenigen Jahren Marktführer für Solarenergie in Deutschland geworden, jetzt auf dem Weg auch Marktführer für Heizungen zu werden, innerhalb kürzester Zeit, schnellst wachsendes Energieunternehmen in ganz Europa, also wir bauen das größte virtuelle Kraftwerk Europas auf inzwischen und so weiter und so fort. Und dann kam das Thema auf den geringen Frauenanteil. Und so, ja, aber das ist ganz schwierig. Also das ist ganz schwierig. Und dann stand eine junge Kollegin auf und sagte so, wie bitte? The sky is the limit. Wir haben die krassesten Visionen im Kopf und bisher so viel erreicht. Und ausgerechnet, das ist jetzt ein Knackpunkt? Are you fucking kidding me? Und er so, ja, okay, stimmt eigentlich. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt und wir machen jetzt ein Ziel von 30% Frauenanteil. Und damit ist aber halt noch nicht alles erreicht. Und das wird dauern und das ist eine Schnecke, also Slow Motion, wie gesagt. Aber vielleicht noch ein Punkt, weil wir auch schon demnächst vielleicht schon zum Ende kommen müssen. Was uns, glaube ich, ganz wichtig, oder was mir ganz wichtig ist und was auch uns als Company wirklich sehr, sehr prägt, ist, wenn man natürlich auf das Leadership guckt, dann sind das so mittelalte, weiße Männer. Ja? Aber man sieht daran halt nicht, dass es dann doch ein Stückchen diverser ist, wenn man Diversity jetzt auch im Sinne der Albright-Stiftung etwas pluralistischer begreift als nur an der Gender-Dimension. Ja, es gibt sowas wie auch sozialer Aufstieg, habt ihr mit aufgenommen jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, als Kriterium. Und diese Firma ist schon sehr Working Class geprägt. Also der Gründer selber ist ein Arbeiterkind, ich selber und andere auch, die da im C-Level sind. Ist nicht üblich in solchen Zusammenhängen. Das andere ist Immigrations-Background. Vor uns war ein Panel zum Thema, der Mann Dennis hier von Business Punk auch hier war, moderiert hat, Einwanderungsgeschichte. Ja. Viktor Wingert, einer unserer Mitgründer, ist auch als Kind aus Russland gekommen, sprach kein Deutsch und hat gesagt bekommen von den Eltern, du musst dir das Dreifache leisten, um hier als Einwanderer es zu schaffen. Und wenn der mit einer Note 2 nach Hause kam und ich mit 1, dann gab es aber Zoff zu Hause. Ja, auch solche Biografien, die sieht man nicht, wenn man Leute anguckt vom reinen Phänotyp her. Aber das prägt ja auch. Und by the way, auch Ostdeutsch ist hier immer noch eigentlich auch ein Diversitätskriterium, weil guckt euch mal die Vorstände an und auch die Politik, by the way, an. Wie viele Ostdeutsche gibt es da? Nicht mal in Ostdeutschland gibt es ostdeutsche Politiker. Die sind alles West, die zugezogen sind. Und auf einmal sind die jetzt auch ostdeutsch geworden, quasi bei Assimilation so ungefähr. Also auch das ist, glaube ich, was man nicht vergessen darf. Also wir haben einige ostdeutsche Arbeiterkinder und Immigranten bei uns. Und sind da diverser, als es auf den ersten Blick scheint. Aber gerade bei der Dimension, bei der es heute ja im Fokus geht, da haben wir noch richtig verkackt. Und da muss noch einiges deutlich, deutlich besser werden und gerne schnell aus der Motion.
Ich verstehe das ehrlich gesagt immer nicht. Ich höre das so oft, ja, die Frauen melden sich nicht, die wollen nicht auf die Bühne, die wollen sich nicht bewerben. Ich kenne so viele tolle Frauen, ich weiß immer nicht, wo ihr alle guckt oder mit wem ihr sprecht. Also
zumindest Statistik.
Ich sag ja, das ist ja natürlich auch unsere Schuld. Ne? Ich war am Anfang ja nicht mit dabei, ich kam dann vor 3,5 Jahren mit dazu. Aber das gab halt offensichtlich, die Netzwerke waren halt da offensichtlich nicht da. Ja, die haben geguckt bei ihren Freunden. Wer war damals an der WHU? noch nicht so viele Frauen wie jetzt. Und wenn halt dann die nur bei den WHU-Lern gucken von damals, von vor 7 Jahren, dann das waren da keine. Aber das wird zum Glück besser und bisher ist die Bilanz scheiße. Und ja, kommt doch, ein paar sind ja da.
Du bist ja auch jetzt da, genau. Jetzt
kann jetzt da. Ja, meldet euch doch. Kannst du also, bei uns anfangen?
Ich gebe dir mal ein paar Namen.
Gib mal. Komm, genau, das ist doch schon mal ein Output heute.
Ich habe die Statistik jetzt
noch. Deswegen bin ich ja hier. Ich war letztes Jahr auch schon da. Das war auch sehr toll.
Statistisch zumindest erwiesen, dass Frauen schlechter verhandeln, ist ein Märchen. Also es gab eine große Studie international, die das zumindest jetzt beim Thema Equal Pay, hört man das ja immer wieder, verneint hat. Übrigens finde ich sehr interessant, wie viele Veranstaltungen es für Gender Diversity gibt, wie wenige für Altersdiversity, wenn wir schon bei den ganzen Kategorien sind. Mindestens ein genauso großes Thema, das stark unterschätzt wird. Aber ich möchte unbedingt zum Richtung Abschluss noch auf das Thema Inklusion kommen, denn wir reden nicht nur Quote und dabei sein, sondern auch mittendrin sein und vor allem auch mitmachen. Das ist ein Unterschied, Miriam, oder?
Ja, genau. Ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen gespoilert. In der Tat finde ich, wir wollen es ja nicht der Quote wegen. Wir wollen es ja nicht, weil wir müssen. Wir wollen ja wirklich, es gibt ja Beweise, dass Unternehmen erfolgreicher sind mit diversen Teams. So, das passiert ja nicht, weil du in deinem Meetingraum einen dunkelhäutigen Menschen, einen queer Menschen, eine Frau und einen alten weißen Mann hast, ja. Sondern das passiert ja, weil die Leute sich austauschen und psychologically safe fühlen, sich auch auszutauschen. Und dann entsteht eine wahre Inklusion. Und das ist doch was wir eigentlich wollen. Diversity of Thought, unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Altersgruppen und dann, glaube ich, entstehen da wirklich Supermächte.
Was sind denn so Christian, Entschuldigung.
Na, ja, natürlich ist es so, aber ich gehe recht häufig in Unternehmen und redet mit Vorständen und mit Aufsichtsratsvorsitzenden. Und das gibt da manchmal, aber in viele Unternehmen, besonders in Familienunternehmen, aber in Erstagsunternehmen, Kleinunternehmen, ist das überhaupt nicht eine Bereitschaft da. Und das gehe ich eher zurück zu Thomas Sattelberg. Diese Kulturfrage ist, man ist oft, viele Männer haben da gearbeitet, ihr ganzes Leben da gearbeitet, sagen, ja, wir möchten vielleicht einige Frauen haben, auch Ostdeutschen, aber bitte nicht etwas ändern und nicht uns nicht ändern, überhaupt nicht. Und das ist eine und da denke ich auch, das gibt viel zu tun. Also die Unternehmer selbst muss überlegen, warum haben wir diese Personen im Lead? Ich meine, ist das wirklich die Besten, wir haben, wenn es so 80% Männer sind? Die sagen, ja, die Frauen wollen nicht. Ja, aber warum wollen die Frauen nicht? Ja, weil man wollte nicht mit solchen Personen arbeiten vielleicht. Und das ist solche Dinge, das Unternehmer nicht denkt. Man denkt, man hat die beste Team, hat das einfach nicht. Und ich sage, da muss die Männer sich ändern, wie du gesagt hast, in Elternzeit gehen, 6 Monaten, und das Unternehmen muss das akzeptieren, aber auch, dass die Frauen muss überlegen, dass ja, vielleicht kann man auch Vollzeit arbeiten oder vollzeitnah, weil das ist so viele Sachen mit diesem Rollenbild in Deutschland, das Thomas Sattelberg gerade gesagt, dass das ich auch nicht verstanden hatte, immer deutlich gedacht, Deutschland und Schweden sind ähnliche Länder, ist das sehr ähnlich, aber es gibt einen Unterschied und das ist diese Rollenbilder.
Vielen Dank euch vielen. Die Zeit ist um. Ich finde, da waren viele Gedanken bei, die ich jetzt in Smalltalks, in Argumentationen auch immer wieder neu rauspacken kann. Dankeschön und auch euch auf der Bühne. Vielen Dank.
Das war Mittelstand Reloaded, der Podcast für KMU der DUB Unternehmermedien. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.